Apostelgeschichte, Kapitel 13, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 13, ist nicht bloß ein Anfangsbericht über eine einfache Missionsreise. Dieses Kapitel hält den historischen Moment fest, in dem das Evangelium von Wasser und Geist durch die Entsendung seitens der Gemeinde in Antiochien offiziell und rechtskräftig der heidnischen Welt verkündigt wird. Die Ereignisse in diesem Kapitel veranschaulichen deutlich, warum das Evangelium in die Welt hinausgesandt werden muss und was der Kerninhalt dieser Entsendung ist. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 1 bis 3, die Gemeinde in Antiochien, die Entsendung des Evangeliums gemäß der souveränen Führung des Heiligen Geistes. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. In der Gemeinde von Antiochien gab es verschiedene Propheten und Lehrer, wie Barnabas und Simeon, genannt Niger, die gemeinsam dem Herrn dienten und fasteten. Zu dieser Zeit spricht der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Diese Entsendung basierte nicht auf dem strategischen Urteil der Gemeinde oder der Auswahl talentierten Personals, sondern erfolgte aufgrund des direkten Befehls Gottes, der beabsichtigte, das bereits vollendete Evangelium von Wasser und Geist der ganzen Welt zu bezeugen. Im Gehorsam demgegenüber öffnet die Gemeinde in Antiochien die Tür für eine umfassende Weltmission, indem sie den beiden Männern die Hände auflegt und sie aussendet. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 4 bis 12, Konfrontation auf Zypern, der Zusammenstoß mit falscher Spiritualität, die das vollendete Sühnewerk blockiert. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geiste, gingen hinab nach Seleucia, und von dann segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Manne. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elymas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name verdolmetscht, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geiste, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und alsbald fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Die beiden Männer, die vom Heiligen Geist gesandt worden waren, treffen auf Zypern ein und konfrontieren einen jüdischen falschen Propheten und Magier namens Bar-Jesus. Dieser Mann, der Bar-Jesus oder Elymas genannt wird, versucht zu verhindern, dass der Prokonsul Sergius Paulus das Evangelium hört. Paulus weist ihn zurecht und bezeichnet ihn als einen, der voll aller List und Bosheit sowie ein Sohn des Teufels ist. Dies war ein Frontalzusammenstoß zwischen der falschen Spiritualität, die Menschen an Taten bindet und das vollendete Sühnewerk verdunkelt, und dem Evangelium, das die Hinwegnahme der Sünde bewirkt. Durch diese Konfrontation demonstriert das Evangelium von Wasser und Geist seinen Sieg, indem es alle geistlichen Unwahrheiten entlarvt, welche die Menschheit fesseln. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 13 bis 25, Antiochien in Pisidien, der vorbereitende Dienst und die Erfüllung durch Jesus, den Erretter, der aus dem Samen Davids kam. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochien in Pisidien, und sie gingen am Tage des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Brüder, wenn in euch irgendein Wort der Ermahnung an das Volk ist, so redet. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und die ihr Gott fürchtet, höret. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Lande Ägypten, und mit erhobenem Arm führte er sie von dannen heraus, und eine Zeit von etwa 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Und nach diesem, bei 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamme Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Samen hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesum gebracht, nachdem Johannes angesichts seines Eintritts zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volke Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er: Wer meinet ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Sandale an den Füßen zu lösen. Paulus und seine Begleiter kommen nach Antiochien in Pisidien, gehen am Sabbat in die Synagoge und predigen, indem sie die Geschichte Israels zusammenfassen. Paulus offenbart, dass der gesamte Verlauf vom Auszug aus Ägypten über die 40 Jahre in der Wüste bis hin zu den Richtern und König David letztlich dazu diente, alles für eine einzige Person vorzubereiten. Er verkündigt: Aus dessen Samen hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesum gebracht, und erwähnt, dass vor seinem Kommen Johannes angesichts seines Eintritts zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volke Israel verkündigt hatte. Dies ist eine Passage, die bezeugt, dass vor dem Erlösungswerk Jesu der Prozess der Taufe, Wasser, durch den er die Sünden der Menschheit auf sich nimmt, zwingend notwendig war. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 26 bis 31, der Dienst der Taufe Jesu, Empfangen von Johannes, das Kreuz und die Auferstehung von den Toten, die Vollendung des Ereignisses des Getötetwerdens und der Auferstehung. Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch Gott fürchten, euch ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten, indem sie diesen nicht erkannten, haben auch die Stimmen der Propheten erfüllt, welche jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine Ursache des Todes fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht würde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holze herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren, von Galiläa nach Jerusalem, welche jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Paulus sagt, dass, obwohl dieses Wort des Heils zu ihnen gesandt wurde, die Einwohner Jerusalems und ihre Obersten weder Jesus noch die Worte der Propheten, die jeden Sabbat gelesen werden, erkannten, und er erklärt daher: Sie haben auch die Stimmen der Propheten erfüllt, welche jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Er erklärt, dass sie, obwohl sie keine todeswürdige Schuld fanden, Pilatus baten, ihn töten zu lassen, wodurch sie alle Worte, die in den Schriften über ihn geschrieben stehen, vollständig erfüllten. Indem Paulus jedoch betont, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, verkündigt er, dass das Kreuz der Ort ist, an dem die Sünden, die er durch die Taufe auf sich nahm, gerichtet wurden, und dass die Auferstehung das öffentliche Urteil Gottes ist, welches beweist, dass dieses Sühnewerk vollständig vollbracht ist. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 32 bis 39, die Definition der Tilgung der Sünden, Errettung, erlangt durch den gerechten Dienst Jesu, nicht durch das Gesetz. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte. Wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, um nicht mehr zur Verwesung zurückzukehren, hat er also ausgesprochen, ich werde euch die gewissen Gnaden Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Die Kernaussage von Apostelgeschichte, Kapitel 13, findet sich genau in diesem Abschnitt. Paulus ruft aus, so sei es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Der Glaube besteht hier darin, die Tatsache anzunehmen, dass die Sünde durch die Taufe Jesu und das Kreuz bereits vollständig beendet wurde. Das Gesetz diente lediglich dazu, die Sünde aufzudecken, doch das Evangelium hat diese Sünde tatsächlich beendet und uns gerecht gemacht. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 40 bis 49, die Reaktion der Heiden und die Warnung, die Freude derer, die zum ewigen Leben verordnet sind. Sehet nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Sehet, ihr Verächter, und verwundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass auf den folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem Paulus und Barnabas, welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Indem er das Buch Habakuk zitiert, warnt Paulus diejenigen, die das Evangelium ablehnen, und sagt, sehet, ihr Verächter, und verwundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Andererseits hören die Heiden diese Nachricht, freuen sich und verherrlichen das Wort Gottes, und es glaubten so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Die Freude der Heiden war die hervorbrechende Reaktion der Seele, als sie zum ersten Mal das Evangelium von Wasser und Geist hörten und erkannten, dass das Problem der Sünde vollkommen beendet war. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 50 bis 52, Verfolgung und die Fülle des Heiligen Geistes, die Ausbreitung des Evangeliums und das tatsächliche Leben des Zeugnisses. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen wieder, sie ab und kamen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden mit Freude und heiligem Geiste erfüllt. Die Juden wiegeln die gottesfürchtigen, angesehenen Frauen und die einflussreichen Männer der Stadt auf, um Paulus und Barnabas zu verfolgen und vertreiben sie aus dieser Gegend. Die beiden Apostel schütteln den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und gehen nach Ikonium. Doch die Bibel berichtet, die Jünger aber wurden mit Freude und heiligem Geiste erfüllt. Die Fülle des Heiligen Geistes ist ein Phänomen, das nicht aus friedlichen Umständen heraus entsteht, sondern dann auftritt, wenn das Evangelium präzise verkündigt wird und die Tatsache dieser Errettung in der Seele fest bestätigt wird. Selbst Verfolgung konnte den Vormarsch des Evangeliums und die Freude der Gläubigen nicht aufhalten. Zusammenfassend zeigt Apostelgeschichte Kapitel 13, dass die Entsendung durch die Gemeinde Gottes souveräne Entscheidung ist und die Verkündigung des Evangeliums eine gerichtliche Erklärung darstellt, die den Abschluss des gesamten Alten Testaments offenbart. Ohne das Wasserereignis der Taufe Jesu gibt es kein Gericht am Kreuz und die Vergebung der Sünden ist nur möglich, wenn man sich auf dieses vollendete Ereignis stützt. Apostelgeschichte. Kapitel 13 ist der historische Wendepunkt, an dem das Evangelium von Wasser und Geist über die interne Lehre der Gemeinde hinaus zu einer öffentlichen Erklärung an die ganze Welt ausgeweitet wurde. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 1 bis 52, ist nicht einfach ein Bericht, der den Beginn der Mission ankündigt, sondern ein überaus ernstes und gewichtiges Kapitel, das öffentlich verkündigt, was das Evangelium ist, das Gott der Welt zu predigen beschlossen hat. Die Entsendung durch die Gemeinde in Antiochien, die Predigt des Paulus und die anschließende Ablehnung durch die Juden sowie die Freude der Heiden laufen alle auf eine wesentliche Frage hinaus. Welche Art von Evangelium hat Gott beschlossen, der Welt zu predigen? Aus der Perspektive des Evangeliums von Wasser und Geist, das wir glauben und predigen, zeigt Apostelgeschichte Kapitel 13, wie die vollendete Errettung unter dem souveränen Wirken des Heiligen Geistes und nicht durch menschliche Strategie verkündigt wird. In der Gemeinde in Antiochien gab es Leiter mit unterschiedlichen Hintergründen, doch als sie dem Herrn dienten und anbetend fasteten, befahl der Heilige Geist und sprach: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Der wichtige Punkt hierbei ist die Tatsache, dass die Ausbreitung des Evangeliums durch das Unterscheidungsvermögen nicht durch ein Gemeindeprogramm oder eine menschliche Missionsstrategie. Der Heilige Geist wirkt stets so, dass der Inhalt des Evangeliums nicht verwässert wird und die Tatsache, dass die Gemeinde in Antiochien den beiden Männern die Hände auflegte und sie aussandte, war ein Ereignis, das über eine bloße menschliche Entsendung hinausging. Es war vielmehr die Aussendung des einen, von Gott festgesetzten Evangeliums an die Nation. Barnabas und Saulus, vom Heiligen Geist gesandt, kamen auf Zypern an und trafen, während sie das Evangelium predigten, auf einen falschen Propheten und Magier namens Bar-Jesus. Paulus wies ihn streng zurecht, nannte ihn einen, der voll aller List und Bosheit sowie ein Sohn des Teufels sei, und fragte: Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Weil das Evangelium immer klar sein muss, wird der Akt der Verwässerung dessen, wie die Wegnahme der Sünde geschah und was die Grundlage der Errettung ist, zum Gegenstand eines strengen Gerichts. Der Grund, warum der Prokonsul Sergius Paulus glaubte, als er dieses Ereignis sah und über die Lehre des Herrn erstaunt war, lag vielmehr in der klaren Wahrheit, die das Evangelium enthält, als in dem Wunder selbst. Die Predigt des Paulus, die er in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien hielt, war keine bloße Zusammenfassung der Geschichte Israels, sondern eine Erklärung über die Methode der Errettung. Paulus bezeugte, dass Gott dem Israel nach seiner Verheißung aus dem Samen dieses Mannes einen Erretter, Jesus, erweckt hat und erinnerte sie daran, dass Johannes vor seinem Kommen zuerst dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Dies betonte, dass die vollendete Errettung, vollbracht durch den Wasserdienst, bei dem Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe am Jordan empfing, durch das Blut am Kreuz und die Auferstehung, die Realität der von Gott verheißenen Errettung ist. Paulus verkündigte den Kern des Evangeliums und sagte: So sei es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Die Wegnahme der Sünden und die Rechtfertigung basieren nicht auf menschlicher Buße, der Einhaltung des Gesetzes oder religiösem Eifer, sondern allein auf dem Dienst Jesu Christi. Nur dieses Evangelium von Wasser und Geist, das die Sünde durch die Taufe am Jordan übertragen und das Gericht durch das Blut am Kreuz beendet wurde, kann einen Menschen vollkommen gerecht machen. Angesichts dieser Verkündigung des Evangeliums waren die Reaktionen der Menschen deutlich geteilt. Am nächsten Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören, doch als die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen und lästerten über das, was von Paulus geredet wurde. Das Evangelium wird denen zum Stein des Anstoßes, die an ihrer eigenen Gerechtigkeit festhalten. Doch es wird denen zum Leben, die sich nach der Lösung des Sündenproblems sehen. Paulus und Barnabas erklärten: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen, was zeigt, dass das Evangelium gemäß Gottes Plan über nationale Grenzen hinausfloss. Als die Heiden dies hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren, und das Wort des Herrn wurde in der ganzen Gegend ausgebreitet. Aufgrund der Verfolgung durch die Juden schüttelten Paulus und Barnabas den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden mit Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Diese Fülle kam nicht aus der Bequemlichkeit ihrer Umgebung, sondern aus der klaren Überzeugung des Evangeliums, dass das Problem der Sünde durch die Taufe und das Kreuz Jesu Christi vollständig beendet wurde. Apostelgeschichte Kapitel 13 stellt die Frage, was wir heute predigen und was die Grundlage dafür ist. Anstatt menschliche Entscheidungen oder emotionale Entschlossenheit zu betonen, verkündigt das Evangelium von Wasser und Geist das Errettungsereignis, das Gott bereits vollendet hat. Überall dort, wo diese Wahrheit verkündigt wird, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, das Gericht am Kreuz empfing und dass der Heilige Geist dies in den Herzen derer bezeugt, die glauben, entsteht Freude und das Wort Gottes gedeiht. Dies ist die unveränderliche Kraft des Evangeliums, die in Apostelgeschichte Kapitel 13 bezeugt wird. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 13. Erste Frage: Wirkt Gott in der Gemeinde Gottes immer mit seinen Dienern und seinem Volk zusammen und vollbringt er seinen Willen? Die Bibel beschreibt Gott nicht als völlig von seiner Gemeinde getrennt. Jesus verhieß: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Dieses Wort erklärt, dass die Gemeinde keine alleingelassene Organisation ist, sondern eine Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes. Die Verheißung, dass der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt, geht in dieselbe Richtung. Daher kann im Prinzip gesagt werden, dass Gott jemand ist, der mit seinen Dienern und seinem Volk zusammenwirkt. Das Zusammensein äußert sich jedoch nicht immer in sichtbaren Wundern oder unmittelbarem Erfolg. Manchmal wirkt Gott inmitten von Leiden und manchmal in Zeiten, die wie Schweigen erscheinen. Selbst als Josef zu Unrecht im Gefängnis saß, war Gott mit ihm, und selbst als der Apostel Paulus gefangen war, war das Evangelium nicht gebunden. Gottes Begleitung ist nicht gleichbedeutend mit der Günstigkeit der Umstände. Ebenso vollbringt Gott seinen Willen. Menschliche Schwachheit, Inkompetenz und sogar Fehler können Gottes ultimativen Plan nicht umstoßen. Das Ereignis am Kreuz war ein historisches Ereignis, das mit menschlicher Bosheit verbunden war, doch Gott vollendete den Willen der Errettung durch dieses Ereignis. Dies zeigt, dass Gott niemand ist, der von Umständen beeinflusst wird, sondern der Souverän, der seinen Zweck über die Umstände hinweg erfüllt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gemeinde automatisch Gottes Schutz erwarten kann, während sie ungeachtet des Willens Gottes handelt. Die Bibel spricht klar von den Konsequenzen von Gehorsam und Ungehorsam. Gott liebt die Gemeinde, aber gleichzeitig fordert er Heiligkeit. In einer Gemeinde, die im Einklang mit Gottes Willen steht, offenbaren sich diese Begleitung und dieses Wirken deutlicher. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gottes Gemeinde nicht allein existiert. Gott ist mit seinen Dienern und seinem Volk zusammen und vollbringt letztendlich seinen Willen. Diese Vollbringung mag auf eine Weise geschehen, die menschliche Berechnungen übersteigt. Doch Gottes Plan wird nicht vereitelt. Die Hoffnung der Gemeinde liegt nicht in den Umständen, sondern in Gott selbst, der mit uns ist und wirkt. Zweite Frage: Sollten sich Gottes Gemeinde sowie Gottes Diener und Gottes Volk denen widersetzen, die vom Geist Satans gefangen sind? Die Bibel benennt klar die Tatsache, dass sich die Gemeinde in der Realität einer geistlichen Kampfführung befindet. Sie lehrt jedoch, dass das Ziel dieses Kampfes nicht die Menschen selbst sind, sondern die geistlichen Mächte, die sich Gott widersetzen. Der Apostel Paulus sagt: Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Daher ist das Ziel, dem sich die Gemeinde widersetzen muss, nicht der Mensch, sondern der geistliche Einfluss, der die Wahrheit verzerrt und das Evangelium verdunkelt. Jesus trat den Werken Satans entgegen, aber er nahm keine Haltung ein, in der er Sünder verurteilte oder vernichtete. Vielmehr tat er das Werk, die Gefangenen zu befreien und diejenigen zu erlösen, die in der Finsternis gebunden waren. Dies zeigt, dass die Haltung der Gemeinde ebenfalls dieselbe sein muss. Die biblische Haltung besteht nicht darin, eine Person zu hassen oder anzugreifen, die vom Geist Satans gefangen zu sein scheint, sondern sich der Autorität der Falschheit und der Sünde zu widersetzen, die sie bindet. Die Waffen, die die Gemeinde einsetzt, sind nicht fleischlich. Die Bibel fordert uns auf, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen und betont dabei Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium, den Glauben und das Wort Gottes. Das heißt, dieser Widerstand geschieht nicht durch Argumente, Gewalt oder Verurteilung, sondern indem man die Wahrheit verkündigt, in Liebe ermahnt und im Gebet kämpft. Ebenso lehrt die Bibel, diejenigen, die sich widersetzen, in Sanftmut zurechtzuweisen. Dies liegt daran, dass Gott ihnen vielleicht die Möglichkeit zur Buße gibt. Das bedeutet, dass die Gemeinde zwar geistliches Unterscheidungsvermögen haben muss, Menschen jedoch nicht als Feinde definieren und feindselig behandeln sollte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Gottes Gemeinde sowie Gottes Diener und Volk den Werken und Unwahrheiten Satans klar widersetzen müssen. Dieser Widerstand ist jedoch kein Angriff auf Menschen, sondern geistliches Unterscheidungsvermögen und die Verkündigung der Wahrheit gegenüber Falschheit und Finsternis. Der Kampf der Gemeinde zielt auf Wiederherstellung ab, nicht auf Zerstörung, und sein Zentrum muss immer auf dem Evangelium und der Liebe liegen.